Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Wingfoil Podcast. Wir sind Bernd, Sven und Gordon und wir betreiben zusammen das Online-Magazin wingpassion.de. Wie schon in Folge 5 gibt es auch in dieser Folge vor allem meine Stimme zu hören. Sven ist nach wie vor im wohlverdienten Urlaub und testet fleißig Material für wingpassion.de. Wie berichtet, war ich über das Osterwochenende mit meinem Sohn und wingpassion-Teamfahrer Jonathan auf dem GWA-Tourstop in Le Cat. Ich habe dort die für die Fahrer grenzwertigen Bedingungen und daraus resultierenden langen Wartezeiten genutzt, um mich ausführlich mit den Fahrern vor Ort zu vernetzen und zu unterhalten. Im Auftrag von wingpassion sind daraus direkt vor Ort zwei Podcasts entstanden. Dieses hier ist der zweite. Außerdem werden noch einige weitere Podcasts folgen. Wir haben uns verabredet mit Balz Müller alias Radiculo, Alain Fedit, der Deutsch-Franzose mit den blonden Rasterlocken, Benjamin May, der super erfolgreiche und beeindruckende Junge aus Bayern, sowie Tom Hartmann, der Tourmanager der GWA. In diesem Podcast unterhalte ich mich während des GWA-Tourstops mit Yannick Holste aus Hannover. Yannick ist 27 Jahre jung und war einer von vier deutschen Fahrern auf dem GWA-Event in Le Cat. Yannick ist ehemaliger Leistungssportler im Regattasegeln. Er ist amtierender deutscher Meister im Windsurf-Slalom 2022 bei den deutschen Meisterschaften in 2022 am Schönberger Strand hat er vor Klaas Vogt den ersten Platz belegt. Außerdem ist Yannick Hobby-Shaper, weshalb er auf seinem selbstgebauten Wingfoil-Board unterwegs ist. Und ergänzend dazu fährt er Saabfoil und wird natürlich von Vayu mit Wings versorgt. Natürlich deshalb, weil er aus Norddeutschland kommt, lebt in Hannover und ist eben ziemlich stark auch mit Kiel vernetzt. Sein Bruder lebt dort. Und im heutigen Podcast berichtet er über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie mögliche Erfahrungsvorsprünge aus dem Regattasegeln. Wir sprechen auch über mögliche Wege, um an Wettbewerben wie dem der GWA teilzunehmen. Yannick teilt seine Erfahrungen oder besser seinen Weg zum Wingfoilen mit uns und nicht zuletzt auch seine Hürden, die er am Heimatrevier Steinhuder Meer hier und da zu überwinden hatte. Außerdem sprechen wir über sein Material und seine Empfehlungen für das zur eigenen Situation und können Stufe passende Material. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Schreibt uns gerne an podcast@wingpassion.de. Okay, so, wir sind bereit. Ja, ein wunderschönes Hallo an dich, Yannick. Wir sitzen hier zusammen bei der GWA-Tour in Le Cat und Yannick hat sich spontan bereit erklärt, einfach mal mit uns einen kleinen Podcast aufzunehmen. Yannick ist, so wie wir, das erste Mal bei einer GWA-Tour vor Ort beim Wettkampf und wir haben uns gestern kennengelernt und vorgestern schon und gleich gut verstanden. Ja, genau. Yannick, was hat dich hierher geführt?
Hallo erstmal von mir. Hier teilzunehmen war eigentlich relativ spontane Entscheidung.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass ich mich letztes Jahr übers Foil-Festival, weil das ja so ein Qualifying-Event war, qualifiziert habe. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt mit dem Studium durch, ich habe Zeit, ich arbeite nebenbei noch ein bisschen, aber sonst kann ich rumreisen und dann, ja, gebe ich dem einfach mal meinen Versuch und mal gucken, was passiert.
Ja, cool. Ist ja auch schon gut gelaufen für dich, ne? Wie waren jetzt die letzten Tage?
War gemischt. Man geht natürlich, am Anfang habe ich natürlich gesagt, ja, ich gehe da jetzt ohne Erwartungen ran. Ich mache das nur zum Spaß und einfach nur, um die Leute kennenzulernen, ein cooles Event zu haben, gute Zeit. Wenn man dann aber auf dem Wasser ist und so den Background im Segeln hat, vom Regattasegeln, dann kickt natürlich kurz vorm Start, kommt dann der Herzschlag und man will irgendwie dann doch eine gute Leistung bringen und ja. So. Also da kommt dann doch der Ehrgeiz. Und ich würde sagen, als erstes Event hier bei der Tour lief es echt gut.
Oder? Ja, du hast ja beim Freestyle schon ganz gut performt, ne?
Nee, beim Freestyle war ich gar nicht.
Hast du gar nicht gemacht. Ach so, okay, nee, dann habe ich das nicht mitgeschnitten. Okay, aber du hast die drei Eliminations
Genau, ich mache im Freefly-Slalom mit.
Genau, Freefly-Slalom.
Da haben wir jetzt 2 Eliminations gefahren. Die erste lief erst gut, aber dann habe ich es im Semifinal versemmelt. Und die zweite, da bin ich bis ins Winners-Final gekommen und am Ende, glaube ich, auch 5. oder 6. geworden. Also das ist wirklich ein Ergebnis, so erste Mal dabei sein, das ist echt top.
Ja, muss man sagen, ne? Ich meine, 43 Fahrer, im Grunde alle auf Weltklasse-Niveau, ne? Mhm. Also alle großen Namen, fast alle, würde ich sagen, sind vertreten.
Genau.
Also das ist schon ganz enorm, ne? Und du bist ja nur einer von 3 deutschen Fahrern und eine deutsche Fahrerin, ne? Die
genau.
Christina König, mit der haben wir vorhin schon mal gesprochen. Mhm. Und ansonsten sind eben Jonathan Eckhardt und Benjamin May noch hier, ne?
Genau. Und zusätzlich natürlich auch noch Alain Fedit, der ist Deutsch-Franzose und letztes Jahr ist er, glaube ich, unter französischer Flagge gefahren, aber dieses Jahr fährt er unter deutscher Flagge.
Ja.
Und genau. Der ist tatsächlich auch im Freestyle jetzt bis ins Finale gekommen. Das steht ja noch aus.
Ja.
Und da hoffen wir mal, das drücken wir ihm morgen die Daumen, dass es dann auch ein Deutscher da hier auf dem Podium steht,
ja,
beim Freestyle.
Ja, ja, mir fällt auch ein, das Freefly Slalom ist ja auch eigentlich ein neuer Begriff, ne? Also ursprünglich hieß das ja Slalom Race oder so.
Surf Slalom.
Surf Slalom oder Surf Slalom, genau. War im Grunde genommen ja so ein pures Race. Und jetzt nennt es sich Freefly Slalom vor allen Dingen deshalb, weil dort eine längere Pumpstrecke eingebaut ist, richtig?
Genau. Letztes Jahr war der Fokus mehr auf Race. Also ein bisschen, dass es ein bisschen raciger ist.
Mhm.
Jetzt dieses Jahr, so wie das die GWA erklärt hat, möchten sie ein bisschen mehr in so einen manöverorientierten, carving-orientierten Race-Bereich, dass es sich so ein bisschen von der World Sailing differenziert, die ja jetzt auch die Wingfoil Race Tour machen, dass man nicht quasi zweimal die gleiche Tour hat.
Mhm.
Und das ist ja jetzt das zweite Event. Das erste war Neuseeland, wo das in dem Format stattgefunden hat, und ich persönlich finde es total gut und konnte da jetzt auch halt gut mithalten, weil die anderen sich ja auch erstmal umstellen müssen.
Ja, ja. Und ein Argument, weshalb man das gemacht hat, so habe ich gelernt, ist ja das, dass man so ein bisschen in den Konflikt getrieben wird, ne? So, also ne, wenn du reines Slalom machst und dann trimmst du halt alles auf Geschwindigkeit, ne? Und sobald du oben bist und ein bisschen Speed hast, dann kann das Foil im Grunde genommen winzigst werden, der Frontflügel, ne? Und hier haben wir jetzt so ein bisschen den Konflikt. Hast du das auch so empfunden oder?
Ja, genau. Also das merkt man. Total bei dem Material, was die Leute, sieht man schon am Strand, was die Leute an Material fahren und was dann am Ende im Racen, also im Race passiert. Teilweise fahren die wirklich winzige Racefoils, also wirklich 550 Quadratzentimeter bei unter 10 Knoten. Also ich weiß nicht mal, wie die da überhaupt aus Foil kommen. Dann passiert es aber natürlich, dass wenn mal 5 Knoten sind und die wirklich hier in einem Bulk sind, dass sie einfach keinen Wind mehr haben und dann fallen die halt aus dem Foil. Und da lohnt es sich dann, so wofür ich mich auch entschieden habe, ein bisschen größeres Foil zu fahren.
Ja.
Vielleicht ein bisschen auf dem ersten Bug Geschwindigkeit einzubüßen. Aber dann in dieser kurvigen, manöverorientierten Strecke, die dann danach kommt, zusammen mit dem Pumpen, hat man dann halt den großen Vorteil, dass man einfach erstmal schneller ist, weil man mehr Energie mitnehmen kann. Und wenn man es mal irgendwie versaut in einem Manöver, schneller kann man es noch retten und ist immer noch im Rennen und, ne, und ist nicht direkt raus. Und das ist, man sieht es wirklich häufig, die zu kleine Foils fahren und einen Fehler machen, die sind dann halt für das Rennen raus. Und wenn das in der Qualifikation ist, dann war es das mit der Elimination. Und dann haben sie direkt einen großen Streicher drin.
Hm. Ja, und wir hatten ja auch schwierige Bedingungen insofern, als es der Wind erst gar nicht da war und dann relativ schwach on und off, ne? Und dadurch habe ich auch unheimlich viele gesehen, die eben vergleichsweise große Boards dann mit aus Wasser genommen haben, ne? Also so Körpergewicht plus, würde ich sogar sagen, ne? Also Balz zum Beispiel habe ich gesehen, der ist mit einem 77 Liter Board aus Wasser gegangen, gestern und heute.
Mhm.
Ne? Wie hast du das gemanagt?
Für mich ist immer die Entscheidung, es hat keinen Vorteil im Racen, ein kleines Board, außer es sind 40 Knoten, weil du dann den Windwiderstand hast, oder also dass es dann ein bisschen instabiler wird. Und deswegen bei solchen On-Off-Bedingungen immer auf Nummer sicher gehen. Großes Board, was früh losgeht, und lieber quasi es nicht brauchen, aber trotzdem dafür haben, weil es ist immer besser, dass wenn du trotzdem mal vom Foil kommst, dass du trotzdem dich wieder rauspumpen kannst, auch wenn kein Wind ist. Und das kannst du halt mit einem Sinkerboard einfach nicht. Mhm. Oder ich persönlich kann es nicht bei 5 Knoten.
Also ich glaube, das ist, fällt selbst Balz schwer. Ne? Und ich glaube, wenn einer pumpen kann, dann ist es unser Balz, ne? Radiculo, der ja aus allem vorauspumpt, was es gibt. Ne? Und ich persönlich muss auch sagen, ich fand das total spannend, weil es eben tatsächlich diese reine Material Orientierung im Sinne von immer kleiner, immer schneller, eben auch aus diesem Wettkampf aus meiner Sicht ein ganzes Stück rausgenommen hat. Also sowohl diese neue Regel mit dieser 200 Meter langen Pumpstrecke,
genau,
als auch dann eben natürlich die relativ schwachen Bedingungen, die wir jetzt hier hatten, die letzten Tage jedenfalls. Und das fand ich doch ganz, ganz gut. Und sag mal, du, dein Board ist ja ein spezielles Board, ne?
Mhm, genau. Das Board, was ich jetzt momentan bei Leichtwind verwende, ist ein selber gebautes. Ist ein Hobby von mir. Ich shape einfach gerne Boards. Habe ich irgendwann mal mit angefangen.
Ja.
Knapp vor Corona mit normalen Surfboards. Und dann während der Corona-Zeit habe ich mir gedacht, warum nicht? Und habe mir angefangen, mir Wingboards zu bauen. Am Anfang waren sie okay, mittlerweile werden sie immer besser und ich probiere auch immer mehr rum. Und das, was ich jetzt gerade fahre, ist, glaube ich, auch das beste Board, was ich bisher gebaut habe. Also hat einen super Shape. Ich habe da jetzt mit Vakuum gearbeitet, habe da ein Sandwich eingearbeitet, habe da komplett Verstrebungen für die Verstärkung für die Box gemacht und so. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein Board, wo du dir das danach anguckst und denkst, da bist du auch schon stolz drauf. Also es kann auch mit Serienproduktion mithalten.
Ja, cool. Ja, ist aber eine Lernkurve, ne? Reicht nicht, sich ein paar YouTube-Videos anzugucken und dann mal eben loszulegen.
Es hilft. Mhm. Also ich habe wirklich Informationen aufgesaugt wie ein Schwamm. Da gibt's viele Parallelen zum ganz normalen Surfboardbau. Das ist ja auch nur ein Kern und dann eine Laminatstruktur oder Sandwichstruktur drumherum. Ja. Aber diese ganzen Anforderungen, wie breit, wie lang, wie dick, wie viel Aufbiegung hat es einen Winkel und sowas, das ist halt das, wo man sich rantasten muss. Und da bin ich auch ganz froh. Ich habe bei mir um die Ecke zu Hause einen Shaper, der auch winkt, der super bekannt ist in der Kite Race Foil-Szene.
Ja.
BSR, das ist Board Service Rese. Andreas Rese baut super geile Boards. Und dem habe ich halt irgendwann, wenn ich ihn auf dem Wasser getroffen habe, Löcher in den Bauch gefragt, bis ich irgendwann quasi die Informationen herausgekriegt habe, die ich brauchte. Und der hat mir da total weitergeholfen, allein schon welcher Anstellwinkel und worauf man achten sollte und sowas. Und wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich dem eine Nachricht geschrieben und auch eigentlich immer eine Antwort gekriegt, so dass ich da nicht auf dem Trockenen stand. Also das hat wirklich... Okay. Wirklich geholfen.
Ja. Und sag mal, du sagst, du hast dich damals beim Foil-Festival, also im letzten Jahr, das war auch dein erster Wettkampf, oder hast du noch mehr Wettkampferfahrung? Also qualifiziert, ne? Hast du dich, meine ich, hast du gesagt, ne? Bei den deutschen Meisterschaften, Foil-Festival in Schönberg im vergangenen Jahr, also 2022. Ja, okay, also beim zweiten Foil-Festival.
Beim ersten war ich auch schon da. Da hatte ich kurz überlegt, teilzunehmen.
Ja.
Dann hatte ich aber, ich glaube, direkt davor oder direkt danach, ich glaube, direkt davor eine Prüfung. Und ich wusste nicht, ob das hinhaut. Und dann habe ich mich nicht angemeldet. Dann hat's aber zeitlich gepasst. Aber irgendwie habe ich dann trotzdem nicht teilgenommen. Ja. Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil das echt ein cooles Event ist. Dann habe ich mir gesagt, definitiv 2022 mache ich auf jeden Fall mit, komme was wolle. Und dann hat es auf jeden Fall auch zusammengepasst, zeitlich mit der Uni und von der Arbeit her. Und dann konnte ich da halt teilnehmen, hat total Spaß gemacht, einmal die ganzen deutschen Fahrer kennenzulernen, einmal ein bisschen mit den anderen racen.
Wie ist da gelaufen?
Ja, war gut. Platzierung. Genau, bin Erster geworden. Deswegen, konnte ich mich qualifizieren. Deswegen bin ich auch der inoffizielle deutsche Meister im Surfslalom jetzt. Offiziell hatte der Turtle das, glaube ich, letztens in einem Podcast auch mal erklärt, dass sie dafür eine Rangliste, die über eine gewisse Zeit bestehen muss, dass sie die brauchen, damit sie dann offiziell einen deutschen Meister ausschreiben dürfen. Irgendwie sowas. Das war, war das, glaube ich, so bei euch im Podcast? Ja, ne?
Ja, genau. Turtle hat, wir haben ja letztens über das, das war der letzte Podcast, ne? Genau, die Nummer 4, meine ich. Genau. Okay, ja, siehst, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass du da auch.
Nee, das fand ich, ich fand das total interessant, dass er das gesagt hat. Weil man hat da als Sportler eigentlich wenig Hintergrundinformationen, warum man jetzt wie eine Meisterschaft ausschreiben darf oder nicht. Mhm. Und ja. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das war jetzt nicht das erste Event. Ja. Es gibt noch den Winger of the Sea.
Ja.
Der findet ein, zweimal oder in der Regel zweimal im Jahr in der Eckernförder Bucht statt.
In Grünwohld, genau. Ja.
Ja, genau, Grünwohld. Das war, glaube ich, entweder ein oder zwei Events waren davor, wo ich dann quasi schon mal so ein bisschen ins Wing Racing reinschnuppern konnte. Und das waren auch so die ersten Events, die ich mitgemacht habe. War auch super familiär, hat super Spaß gemacht. Sonstige Race-Erfahrung habe ich früher vom Segeln.
Stimmt, du bist
genau ehemaliger Regatta-Segler.
Ja.
Kennen vielleicht einige Fabian Graf. Auch bekannter Wingfowler aus Deutschland, der ist immer noch aktiv dabei und ich habe damals mit meinem Bruder zusammen quasi die gleiche Bootsklasse gesegelt und den gleichen Regatta-Zirkus und sowas alles mitgemacht.
Ja, ja.
Und dann, ich glaube, 2018 oder 2019 irgendwann damit aufgehört.
Ja, also Fabi Graf haben wir ja auch einen schönen Beitrag auf unserer Seite. Genau, über den Winger of the Sea haben wir regelmäßig berichtet, den angekündigt und auch mal einen Erfahrungsbericht. Sven, ne, unser Teammate Wing Passion, ist dort auch das erste Mal für ihn eben ein Wingfoil-Wettbewerb mitgefahren. Und genau darauf sind die ja ausgerichtet, ne? Dieser Winger of the Sea, das ist eben so ein Jedermanns-Race, wo man dann eben einfach mal mitmachen kann, just for fun, ohne eben sich gleich als Profi irgendwo auch qualifizieren zu müssen. So wie hier jetzt zur GWA kann man eben in der Regel nicht ohne weiteres teilnehmen, sondern braucht eigentlich eine Qualifikation. Was eben über entsprechende anerkannte Qualifikationswettbewerbe dann möglich ist. Ne?
Genau, da gibt's jetzt seit diesem Jahr gibt's da mehrere Möglichkeiten. Einmal Standard über die Qualifikations Series, die QS-Events, da kannst du mehrere mitmachen, sammelst du deine Wettkampfpunkte und je nachdem, wo du in der Rangliste stehst, schaffst du es dann, dich zu qualifizieren. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Das habe ich aber nicht 100% verstanden, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie Challenger Series und noch Continental Championships. Und das sind irgendwie spezielle Events, wo sich dann, ich glaube, die ersten drei jeweils auch qualifizieren können, aber dann auch nur für eine Summe X an Events in dem Jahr. Also das ist irgendwie, da muss man sich das nochmal genauer durchlesen, damit man das versteht.
Das klären wir demnächst.
Oder nochmal Tom fragen. Ja,
genau, den Tom Hartmann, den Tourmanager der GWA, den habe ich auch schon gefragt und der ist sehr motiviert mit uns auch einen Podcast zu machen und den werden wir demnächst mal aufnehmen. Das finde ich auch ganz spannend, weil ich steige nämlich auch nicht durch. Ich habe versucht, mir hier auch, bevor wir hier runtergefahren sind, das mal durchzulesen und zu verstehen. Mhm. Gut, wir waren ähnlich wie du, eben auch über das Foil-Festival war Jonathan qualifiziert, deswegen hatten wir genau den gleichen oder einen ähnlichen Zugang. Genau, und mussten das jetzt nicht bis ins Detail verstanden haben, um hier teilzunehmen. Ne? Genau. Aber sag mal, hast du das Gefühl, also oder wie ist das im Vergleich zum Segeln? Ist das ganz ähnlich so? Also auch der, ne, ich bin Hobbysegler, aber ich habe noch nie am Wettkampf teilgenommen.
Jein, also es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt eine nicht-olympische Bootsklasse nimmt, ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Die Leute machen das zum Spaß, es ist sehr entspannt. Es gibt auch einige dabei, die sehr ehrgeizig sind und das wirklich hier auch versuchen, richtig gute Wertung zu fahren. Wenn man es jetzt mit einer olympischen Klasse, jetzt ich kenn's aus dem 49er vergleicht, da sind die Fahrer schon sehr deutlich professioneller von der Vorbereitung her. Die Leute, die hier mitfahren, sind super gut, also das war ich auch sehr erstaunt, können super gut starten, haben Taktik und so weiter, vor allem die ganzen Top-Leute, aber es gibt halt auch den Teil, der nur zum Spaß mitmacht, ein bisschen hier fährt, irgendwie auch das erste Event hat und da so auch mal ein bisschen reinschnuppert. Und womit ich wirklich am Anfang gar nicht klarkam, ist, die sind ja alle so gelassen. Es ist in 15 Minuten der erstmögliche Start und die sitzen noch nicht umgezogen am Strand und spielen Spikeball oder so.
Das stimmt.
Und ich kenne das nur vom Segeln. Dann und dann ist Start. Okay, alle sind anderthalb Stunden vorher fertig und spätestens eine Stunde vorher auf dem Wasser, um schon mal sich auf die Bedingungen einzusegeln. Ja, ja. Und hier ist das so ein, ach, das wird noch mal 20 Minuten verschoben, wir haben noch Zeit. Ja. Das ist echt, da muss man sich echt ein bisschen umstellen.
Ich weiß dafür, wer immer als Erster fertig war bei diesem Event. Ne? Also Yannick habe ich tatsächlich immer als Ersten seinen Wing aufgepumpt, fertig gesehen, das Foil war angebaut, das Board lag bereit und der Anzug war angezogen. Und sogar der Lycra schon über die Prallschutzweste gezogen.
Genau, das ist einfach so eine Routine, die ist aus dem Segeln drin. Man bereitet das vor, weil man danach den Stress nicht haben möchte, wenn man, weiß ich nicht, man kann ja auch mal ein Signal verpassen und muss schnell aufs Wasser.
Ja.
Und das juckt einfach in den Fingern, wenn man, also kannst du auch nicht ruhig sitzen, wenn das nicht vorbereitet ist und du weißt, okay, wir können aber in einer halben Stunde kann der erste Start sein.
Ja.
So, das weiß ich nicht, das ist einfach drin und ich glaube, es geht auch nicht mehr raus und ich denke, das ist auch okay.
Ich glaube, so ein bisschen Disziplin vorher ist gar nicht so verkehrt, ne, bei solchen Sachen. Ja, aber vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt so gar nicht Wettkämpfe kennen, ne, also Jonathan und ich, ne, ich habe ihnen ja geholfen, meinem Sohn, der eben auch beim Foil Festival beim allerersten, das erste Mal eben auch an so einem Rennen teilgenommen habe. Da haben wir ja erstmal gelernt, da gibt es irgendwie verschiedene Flaggen und dann gibt es eine Uhr, die Fahrer alle haben. Die sieht ja aus wie aus dem letzten Jahrhundert, ne, oder Jahrtausend fast. Das ist ein riesengroßes Ding, was man dann meistens am Oberarm hat. Ne? Das zeigt eben digital große Zahlen an und piept auch irgendwie ab und zu mal und sowas. Magst du das mal kurz erklären?
Die
vielleicht erstmal die Flaggen. Es gibt ja die verschiedenen Flaggen, die haben ja im Grunde genommen sind das ja Vorbereitungszeiten, ne?
Ich denke, es reicht, wenn ich einfach mal die Flaggen hier fürs Event erkläre.
Kurz, ja.
Ja, ich glaube, wenn wir auf die ganzen Flaggen im Segelsport eingehen.
Nein, das meine ich nicht, aber ich dachte jetzt genau diese, aber ne, diese Start, das ist doch ähnlich beim Segeln, oder?
Ja, es ist eigentlich ziemlich identisch, bisschen abgeändert, weil wir hier eine Startzeit von 3 Minuten haben. Beim Segeln hast du in der Regel 5 Minuten, da hast du zwischendurch noch eine Lücke, wo dann kein Signal kommt oder auch nichts passiert. Hier ist es so, dass wir eine rote Flagge haben als Ankündigungssignal sozusagen. Die wird bei 3 Minuten mit einem Ton gesetzt. Dann wird bei dem 2-Minuten-Signal am Start gewechselt auf eine gelbe Flagge. Ich glaube sogar ohne Tonsignal. Und beim 1-Minute-Signal wird die gelbe Flagge runtergenommen. Und es gibt nochmal ein Tonsignal, dass es jeder mitkriegt. Was man aber dann nicht sieht, ist gleichzeitig geht die Black Flag hoch. Das bedeutet, du darfst ab der Minute vor dem Start nicht mehr über die Startlinie fahren. Und du darfst dich auch nicht in diesem Dreieck zwischen Startboot, Starttonne und der ersten Tonne, die du anfährst, vom Kurs befinden. Ansonsten wirst du für die komplette Runde disqualifiziert. Dann gibt es noch ein paar Sonderflaggen. Einmal halt, wie gesagt, die Black Flag, die wird in der Regel hochgezogen, hier am Zielboot nochmal, wenn jemand disqualifiziert wurde. Dann gibt es die Massenrückrufflagge, das ist so ein gelbes Dreieck mit blauem Rand. Das ist für halt Massenrückrufe, wenn die Leute zu früh gestartet sind. Da wird dann einmal das Feld zurückgerufen, der ganze Startvorgang geht von neuem, damit auch faire Bedingungen sind und die Leute, die jetzt disqualifiziert werden, rausgezogen oder disqualifiziert sind, rausgezogen werden. Und dann gibt's noch zwei, drei spezielle Flaggen. Einmal für Abbruch ist so ein blau-weiß gekarot und dann gibt's noch eine, um dass wir an Strand zum Beispiel zurückfahren. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, vier Farben in irgend so, genau, mit so Dreiecken. Weiß ich gar nicht genau, wie man das...
Also für diejenigen, die irgendwann mal an so einem Wettkampf teilnehmen wollen, das kriegt man auch nochmal erklärt zu Beginn. Ne?
Genau, das und das ist, eigentlich ist das selbsterklärend. Du hast am Anfang eine Flagge, die hochgeht, mit der das Signal anfängt. Dann gibt's zwischendurch einen Wechsel. Dann gibt's ein Startsignal. Und in der Regel gibt's dann eigentlich nur zwei, drei weitere Flaggen, die du wissen musst. Und
Ja. Und dafür braucht man im Grunde die Uhr, ne? Deswegen hat die ja so eine Standardanzeige, diese 3 Minuten, ne? Also wenn die Zeit dann anfängt zu zählen, dann startet man seine eigene Uhr, um eben zu gucken, wie läuft der Counter und wie viel Zeit habe ich noch, weil man darf ja eben nicht mehr in dieses Fahrergebiet, also in das Wettkampfdreieck im Grunde, ne?
Genau.
Na, das ist das eine. Und zum anderen darf man ja auch nicht vorher über diese Startlinie fahren. Das heißt, man muss eigentlich es schaffen, möglichst bei null, exakt null, über diese Startlinie zu kommen. Ja, und jetzt ist es ja anders als beim Segeln, wo man dann schon fertig im Boot sitzt. Na, obwohl, da dreht ja wahrscheinlich auch vorher Runden. Ne?
Nein, eigentlich nicht. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Ich glaube, bei den folgenden Klassen ist es mittlerweile so, dass man auch hier den sogenannten fliegenden Start hat, indem man quasi mit Schwung über die Linie fährt. Bei uns jetzt auf dem Halbwindkurs. Normalerweise bei den meisten Bootsklassen ist es tatsächlich so, dass die Startlinie ziemlich gut auf die Menge an Boote passt, von der Länge her. Das heißt, die liegen am kurz vorm Startsignal in der letzten Minute liegen die eigentlich alle mit der Nase vom Boot sozusagen an der Linie an.
Ja.
Und dann in den letzten paar Sekunden kommt dann das Anziehen. Das heißt, die fallen einmal schnell ab, fangen alle an zu pumpen wie Sau und versuchen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Bootspeed aufzunehmen und dann mit möglichst viel Geschwindigkeit über die Startlinie zu kommen. Aber das passiert halt alles in einem Rahmen von 5 bis vielleicht maximal 10 Metern. Und bei uns ist es halt, wir haben 150 Meter Anfahrt und dann versuchst du halt möglichst zeitgenau mit möglichst viel Speed über die Linie zu kommen, damit du dann vor allen anderen bist.
Genau, ne? Also das ist, glaube ich, auch echt eine Challenge. Ich glaube, da würde ich schon vor Aufregung ständig reinfallen, ehrlich gesagt. Ne? Also das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Und das sieht man ja tatsächlich auch.
Ja.
Ne? Also auch die hartgesottenen Profis haben wir gesehen. Es sind Fehlstarts zustande gekommen, weil man zu früh über die Linie gefahren ist. Es sind Disqualifikationen dann auch, wenn es Einzelne waren, ne, wo das dann passiert ist. Und andere, die eben ganz verschreckt dann irgendwie in der Anfahrt auf die Linie eben tatsächlich vom Foil gefallen sind, ne, weil man dann irgendwie die Welle oder ne, eine Böe unterschätzt hat oder sonstiges. Ne. Also das ist schon, ich glaube, die nervliche Anspannung ist doch enorm, ne, so vor dieser Startlinie.
Ja, es ist, da kommen die Nerven hinzu, dann natürlich für viele ist das erste Racen oder die wirklich Erfahrung auch jetzt haben, das ist immer noch, du brauchst Übung, um das wirklich jedes Mal gut hinzubekommen. Und das ist ein junger Sport und auch wenn du Vorerfahrung hast, ich habe festgestellt, Starten im Wing ist tatsächlich, unterscheidet sich auch relativ stark von der Position, die du willst, vom Segeln. Das heißt, die fangen ja auch alle viele erst an, das ist jetzt das zweite Jahr, da braucht man noch Übung und man muss dazu sagen, dass die Bedingungen, die wir die letzten Tage hatten, nicht einfach waren. Es war drehend, es war böig, du hattest manchmal Probleme, überhaupt auf dem Foil zu bleiben, weil zwischendurch einfach im Startgebiet nur noch 5 Knoten waren und du hast eigentlich nur versucht, möglichst nah an der Linie zu bleiben und nicht runterzukommen vom Foil, damit du halt nicht direkt von vornherein raus bist, weil du dann im Wasser liegst und nicht mehr wieder rauskommst.
Mm.
Und ich glaube, da hatten die auch ihre Schwierigkeiten mit.
Ja, das glaube ich auch. Die anderen Wettkämpfe, zumindest auch die in diesem Jahr stattfanden, da waren ja doch bessere Windbedingungen. Es gab ja eigentlich nur eins bisher von der GWA, ne? Aber im vergangenen Jahr Tarifa und sowas, das waren, glaube ich, bessere Bedingungen. Ja, also und dann habe ich beobachtet, gibt's ja durchaus unterschiedliche Taktiken, ne? So, also auch beim, ne, die Startlinie ist ja relativ lang. Wie viel Meter werden das sein? So 200, 150?
Nee, ich glaube, so lange ist es nicht. Ich glaube, so 50, 70, irgendwie so.
Ja, okay, ja, gut. Ja, ja, gut. Aus der Ferne sieht das, irgendwie kann man das schlecht
einschätzen.
Unterscheidet
sich aber auch jeden Tag.
Ja. Ja, also ich habe halt beobachtet, ne, so die erste Tonne, die war ja im Grunde genommen so aus Sicht der Startlinie und in Relation zum Wind, ne, eigentlich auf so einem, ich sag mal so, das Startboot, das war nun weiter rechts, ne, vom Strand aus gesehen, also höher am Wind, ne?
Ja.
Und die Boje, die dann quasi mit dem Boot zusammen die Linie ergibt, war eben deutlich weiter Downwind, ne? Und die Startboje war aus Sicht des Bootes im Grunde genommen so auf Halbwindkurs fast oder ne, so kurz ja,
schon
davor. Ne?
Schon näher an der nächsten Tonne, genau.
Ja, ne? Und die andere Tonne, von da aus habe ich dann viele Starten sehen, die tatsächlich dann gegenüber denen, die dichter am Boot waren, was ja, ne, also auf der Luv-Seite, wo man jetzt denkt, na, jetzt die am Boot haben ja eigentlich einen Vorteil, weil die kriegen den Wind zuerst, ne? Mhm. So, und die anderen liegen möglicherweise im Windschatten. Und dennoch habe ich 2, 3 Starts beobachtet, wo dann einige, die an der Boje, also weiter abfallend quasi schon gestartet sind, dann eben demzufolge auch einen stärkeren Amwindkurs fahren mussten. Aber eben tatsächlich da ordentlich aufgeholt haben, ne? Also später über die Startlinie und tatsächlich dann an der ersten Boje dann schon überholt oder mindestens eingeholt hatten, ja?
Da spielen aber, glaube ich, auch ziemlich viele Faktoren eine Rolle.
Ja.
Das ist beim Segeln, ist es relativ easy zu entscheiden, welche Seite bevorteilt ist. Wenn du jetzt weißt, die Boje liegt deutlich weiter vorne, dann startest du versuchst ja am Anfang zu kreuzen, startest du einfach weiter vorne. Dann versuchen natürlich viele an der Boje zu starten, weil die Boje bevorteilt ist, sagt man das meistens. Und dann hast du auch meistens einfach einen Nachteil, wenn du am Startboot fährst. Hier habe ich mir, trotz dessen, dass ich quasi da schon Erfahrung habe in dem Bereich, echt schwer getan mit den Starts, das auch zu entscheiden. Manchmal bin ich an der Boje unten gestartet, die deutlich bevorteilt war,
ja.
Aber dadurch, dass so wenig Wind ist und du dann so eine Abdeckung durch diesen Windschatten hast von den teilweise Reihe an Reihe an Reihe, also oder Wing an Wing an Wing gereihten
Fahrern. Die sind mit 6 Wings gefahren,
genau.
Ne? Also
dann ist da unten
ist Fläche, ne?
Da unten ist nichts mehr und dann kämpfst du die ganze Zeit nur noch, um da hochzukommen, also noch die Höhe zu kriegen, um überhaupt zur Tonne zu kommen und die anderen kursen entspannt darunter.
Ja.
Und in manchen Starts denkt man, okay, jetzt bleibe ich mal weiter oben, damit ich halt, wie gesagt, zuerst den Druck habe und ein bisschen tiefer fahren kann. Dann dreht aber vielleicht ein bisschen der Wind oder es ist gerade genug, sodass dieser Windschatten nicht mehr so ausschlaggebend ist. Und vor allem der Mathis Gio und der Bastien Escoffier, die haben da echt ein Händchen für und die sind eigentlich immer an der richtigen Seite bisher bei dem Event hier. Und wenn die in Le starten, dann kommen die eigentlich immer als Erster vorne an der Tonne an.
Ja.
Und da selbst als erfahrener Racer stellt man sich da die Frage, wieso klappt das bei denen immer und bei mir nicht? Also das ist, da merkt man schon, dass da auch noch Übung zugehört.
Erfahrung, Intuition, ja, ist bestimmt auch immer noch ein Quäntchen Glück dabei. Ne? Also,
und einfach Erfahrung. Ich meine, die haben jetzt, ich glaube, es ist jetzt das zweite Tourjahr. Das erste Tourjahr war ja eher ein bisschen noch entspannter. Das zweite Tourjahr haben sie ja schon viele Stops gehabt und viele Races gefahren. Und jetzt hat Frankreich ja auch schon das erste Wingfoil-nationale Team. Die waren jetzt auch fleißig am Trainieren, habe ich schon von den anderen Fahrern gehört. Und die haben natürlich Start und Anziehen und sich da bevorteilt hinlegen, haben die natürlich jetzt ordentlich geübt mit Trainer und also und Motorboot draußen. Also die haben da schon ordentlich Arbeit reingesteckt und das sieht man.
Ja, ja, okay. Ja, sehr spannend. Und sag mal, das wollte ich eigentlich schon ganz zu Beginn gefragt haben. Du kommst ja aus Hannover, ne?
Genau.
Und dann ist es ja doch ein bisschen weiter bis zur Ostsee, ne? Zu uns. Ich weiß, dass du ab und zu auch mal bei uns oben bist, weil dein Bruder da oben wohnt, hast du mir erzählt, ne? Aber dein Stammrevier ist ja dann das Steinhuder Meer, ne?
Genau. Ich bin aufgewachsen und, also geboren und aufgewachsen in Hannover, beziehungsweise direkt in der Region. Wohne circa 15 Minuten mit dem Auto vom Steinhuder Meer ungefähr. Ich bin da in so einem Segelclub in der Baltischen Seglervereinigung. Das ist, was ist denn das, Südufer? Ostenmeer, Südufer, so die Richtung. Also unten rechts, wenn man auf der Karte guckt. Und da bin ich eigentlich seit etlichen Jahren auf dem Wasser. Erst segeln, dann kiten und jetzt, wo das Wingfoilen gekommen ist, habe ich mit Wing angefangen, weil sich das da einfach super eignet.
Ja. Und kiten. Sag mal, wann hast du angefangen?
Mit Wing?
Ja.
Gute Frage. Ich glaube, im Winter.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Im Winter 20 oder im Winter 21? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das müsste ich tatsächlich im Handy nachgucken.
Aber du warst auch ziemlich früh dabei.
Ja, ja, genau. So, ja. Ich glaube, ein Jahr nachdem die ersten Winger in Kiel aufgetaucht sind. Also ich habe quasi, als ich den ersten Wingfoiler in Kiel gesehen habe, habe ich, glaube ich, im Winter darauf angefangen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, Winter 2020, 2021.
Ja. Und dann auf dem Steinhuder Meer dann quasi zu Hause, ne? Oder?
Genau. Mhm. Ich habe die erste Wing Session, die ich tatsächlich jemals gemacht habe, war 20. Oh, ist das der Nachbarshund, der ein bisschen bellt? War 2021. Im Winter 2021 habe ich angefangen. Da war ich mit Fabi Graf, meinem Bruder und ich glaube seinem Bruder, waren wir auf Rügen. Eine Woche im Urlaub. Haben uns da so ein Haus gemietet und Fabi war da schon fleißig am Wingen und hat schon die ersten Tricks gesprungen und so. Und dann dachte ich mir einen Tag, ey, das probiere ich mal aus. Bin kläglich gescheitert und habe nach, ich glaube, einer halben Stunde bin ich wieder zum Kiten übergegangen. Und weil da waren halt 35 Knoten und anderthalb Meter Welle, das war vielleicht auch nicht so ideal. Dann mit einem 80-Liter-Board bei damals, glaube ich, 82, 83 Kilo Körpergewicht, war, glaube ich, auch schon eine Herausforderung.
Ja.
Was mich ein bisschen gewurmt hat, ist, dass mein Bruder es direkt beim ersten Mal, natürlich mit Kaltvollerfahrung, direkt beim ersten Mal geschafft hat. Ist zwar auch nur 10 Meter gefahren, ne, aber er war auf dem Voll, ich nicht. Mm. Er war natürlich hier der familiäre Ehrgeiz auch da.
Ja.
Dann habe ich Ende des Jahres mir irgendwann ein Subboard gekauft mit Voll drunter und war dann das erste Mal, ich glaube im Herbst 21, tatsächlich in Bülk, in Kiel, auf dem Wasser, bei 10 Knoten, in 20 Minuten Downwind gefahren und dann wieder zurückgepaddelt.
Oh Mann, ja.
Und dann habe ich mir irgendwann über den Winter, war ich dann wieder zu Hause und habe mir dann einen großen Frontwing bestellt, der dann aus Großbritannien kam, weil das nichts gab.
Das war also, die Zeit, war ja, genau, gar da war's, gab.
Ne? Ja. Ich habe, glaube ich, 2-3 Wochen ständig in irgendwelche Facebook-Gruppen reingeschrieben, eBay-Kleinanzeigen von oben nach unten durchforstet, also wirklich alles durchsucht. Ja. Hat mir jemand von der Surfschule in Großbritannien geschrieben und dann kam der irgendwann an. Und dann war aber Winter. Dann ist das Steinhuder Meer aus Naturschutzgründen für Vogelschutz, für diese Zugvögel, ist das gesperrt.
Ja.
Also habe ich mir ein Pumpfoilboard gebaut. Und habe dann als erstes mit diesem großen Frontwing Pumpfoilen gelernt.
Okay,
ja. Und ich hatte ja ein bisschen Kitefoil-Erfahrung vorher und das hat echt geholfen. Und dann habe ich mich dann im Winter durchgekämpft bei 3 Grad und Schnee.
Ja.
Und dann konnte ich danach Pumpfoilen, die, weiß ich nicht, 50 Meter, 100 Meter, weiß ich nicht. Und das hat echt geholfen, weil dann beim nächsten Mal bin ich dann irgendwann im Frühjahr, bevor es Steinhuder Meer tatsächlich offen war, auf irgendeinen Baggersee gegangen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, dass die Wasserzeit noch nicht wieder anfängt. Und habe bei Bögsten Wind mit diesem großen Subboard und einem riesen Frontwing meine erste richtige Wing-Session dann gehabt. Und habe es dann auch tatsächlich direkt aufs Voll geschafft und konnte auch fahren, weil dieses Gefühl hatte ich ja schon vom Kitefoilen. Und das unterscheidet sich eigentlich gar nicht so stark von der Balance, von dem, wenn der Druck irgendwo kommt.
Ja.
Bin natürlich kläglich am Pumpen gescheitert und sobald die Böe zu Ende war, war ich dann wieder im Wasser, aber da.
Obwohl du das Pumpen vorher geübt hast?
Ja, das lag.
Ah, oder meinst du das Wing-Pumpen? Also mit dem Wing anpumpen?
Nee, ich meine das Pumpen, meine das Pumpen mit dem Voll.
Ja.
Weil ich ja so ein Subboard hatte und das war so ein langes Crossover-Board.
Ja.
Das ist halt einfach, wenn du da vorne 2 Meter noch vorm Foil hast, ja, an Länge, das ist halt, singen, du. Da, wenn du runterdrückst, bist du schon auf der Wasseroberfläche. Das hat halt einfach nicht so gut geklappt, aber zum Lernen war das echt gut. Und dann habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, dass ich jetzt eigentlich auch ein kleineres Board fahren könnte.
Ja.
Weil ich natürlich immer Fabi gesehen hat, wie er schön Tricks springt und jede Woche ein neues YouTube-Video, wie er irgendwelche Tricks versucht.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, warum nicht selber bauen, weil es erstens gab's nichts und irgendwie war ich nicht so zufrieden mit diesen Boards, diesen Subboards, die so hinten so einen komischen Entenschwanz hatten und sowas. Ich weiß nicht, wenn du vom Segeln kommst und weißt, Länge läuft und scharfe Abrisskante läuft, dann konnte ich damit irgendwie nichts anfangen. Also habe ich mir gedacht, suche ich mir ein Design aus dem Internet raus, eine Outline, probiere da mal mein Glück und das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Jetzt natürlich 2 Jahre später, wenn man zurückblickt, denkt man sich, oh Gott, was ist das denn? Ne? Aber für das Jahr war das in Ordnung.
Ja. Ja,
sau cool. Schwer, aber
naja. Ja, ich meine, dein aktuelles Board sieht ja super aus, ne? hat eine geile Outline. Eigentlich vom Shape her wie viele, die man jetzt sieht, ne? So. Aber es steht denen auch nichts nach, außer die Farbe, die ist ein bisschen anders.
Ja, genau, die ist rosa mit lila. Das ist dadurch bedingt, ich nehme einen Austrotherm XPS als Kernmaterial. Und ich spachtel das dann im Anschluss mit einem Füllspachtel, sozusagen Acrylfüllspachtel über. Und da mache ich immer Pigment rein. Und dadurch entsteht dann halt diese Farbkombi. Ja. Ne? Ich hatte erst überlegt, schwarz, weil das sehe bestimmt cool aus, weil ich für das Board Glasgewebe benutzt habe in den meisten unwichtigen Bereichen. Aber schwarz erhitzt sich und wenn es sich erhitzt, dann delaminiert es. Und da gehe ich lieber über Funktionalität, ist Funktionalität für mich wichtiger als Design.
Ich finde es cool, ne? Und vielleicht noch kurz zu deinem Material. Du hast ja neben dem Board eigentlich einen ganz bunten Mix. Ne? Ich habe gesehen, du fährst einen Saab-Foil und einen Vario-Wing.
Genau. Saab-Foil fahre ich jetzt seit 2 Jahren, einem Jahr. Ja. Ich glaube schon fast seit Mitte letzten Jahres, glaube ich.
Ja.
Werd jetzt mittlerweile auch von denen unterstützt, von Subfoil Germany oder Famous Frank.
Ja.
Kennen vielleicht einige. Und bin super zufrieden mit dem Foil an sich. In der Regel fahre ich das vom Balz Müller, dieses Freeride Freestyle Foil. Das ist mein Go-To in 1100 Quadratzentimeter, damit mache ich alles, Leichtwind, Starkwind, hier bei Leichtwind auch Racen, ich war damit Surffoilen, ich habe das schon gepumpfoilt, auch wenn das so kritisch ist.
Das ist enorm, ne? Ich kenne das Foil auch und den Frontflügel und bin immer wieder perplex, wie universell der funktioniert, wie man kann damit cruisen, man kann aber auch richtig Speed aufbauen und du hast das ja bei den Races auch bewiesen, ne? Du hast ja im Grunde genommen angestunken gegen die ganzen Jungs, die Hälfte wiegen, mit dem 600er Flügel da unterwegs
waren. Und alle spezielle Race-Foils fahren.
Ja.
Also das ist
und
schon
echte Race-Foils, genau. Ne? Auch kleinen Heckflügel und so weiter. Ne? Und es ist enorm. Also es ist echt enorm. Es ist ein Phänomen für mich.
Genau. Also voll finde ich super. Ich habe auch noch... mein Bruder ruft mich gerade an. Sekunde, ich drück das mal kurz weg. Mit dem Foil bin ich super zufrieden. Ich habe noch ein kleineres Foil jetzt zum Racen, wo vielleicht auch die Pumpstrecke jetzt nicht beim Wingfoil Racen möchte ich auch mitmachen, wo vielleicht keine Pumpstrecke ist. Oder ich habe einen größeren Flügel, wenn ich jetzt nur Pumpfoilen will. Also ich habe da noch ein paar andere, aber in der Regel 90% der Zeit oder sogar fast 95% fahre ich eigentlich den.
Ja, der funktioniert auch gut in der Welle, ne? Also ich hatte ihn mal in der Welle drunter und das war echt angenehm, ne?
Ja, nur irgendwann, ich hatte ihn ein paar Mal in Hanstholm dabei, irgendwann, wenn die Welle zu groß wird, dann brauchst du einen kleineren Frontflügel, weil der natürlich auf Freestyle ausgelegt ist und wenn dann dieser Push von unten kommt, weil irgendwie so ein Backwash kommt oder sowas, dann haut es sich schon mal aus der Welle raus, wenn du nicht aufpasst. Aber, naja. Genau, und Wings fahre ich von Vayu. Von denen wäre ich jetzt auch unterstützt. super geile Wings. Ich bin schon die letztes Jahr gefahren, die Vorgängerversion, und die waren auch schon gut zum Racen geeignet. Und das andere Modell, der Aura, war super zum Freestyle und für die Welle. Mhm. Dieses Jahr haben sie ja ihre Modelle komplett überarbeitet. Es gibt ja jetzt den V3. Er ist viel leichter geworden. Lässt sich super springen. Ich habe da mit Oscar ein bisschen drüber gesprochen. Er meinte, der dreht so leicht durch, und seine 720s, an denen er vorher immer ein bisschen sich die Zähne ausgebissen hat, die gehen jetzt wie, also ne, kriegt er jetzt bei fast jedem Mal easy hin. Und was ich jetzt beim Racen fahre, sind die neuen Aura X. Den Aura wird es, glaube ich, einmal mit normalem Darkon geben, als Standardversion, und dann halt als Aura X-Version mit Alula. Wie genau das jetzt die Bezeichnungen sind und sowas, das musst du, glaube ich, nochmal Philipp fragen. Aber ich bin super zufrieden mit denen. Also die sind leicht, die sind steif, die haben wirklich ordentlich Power, und die kannst du trotzdem super easy handeln. Und das hat sich in den Races, ne, hat sich das echt bewährt, weil ich komme mit einem 1100er voll bei 5 bis 6 Knoten aus dem Wasser.
Ja.
Natürlich mit einem großen Board. Und trotzdem habe ich einen super Zug nach vorne beim Fahren, und die sind leicht oder beherrschbar, also gut beherrschbar, auch bei 6 Quadratmeter in den Manövern. Also ich kann den wirklich so hin und her werfen. Das ist echt gut.
Ja. Gut, nur hast du auch eine ganz gute Körpergröße, ne? Wie lang bist du?
1,88, 1,90, sowas.
Ja, also etwas größer als ich, genau. Ja.
Genau.
Na gut, da, ne, hat man, glaube ich, mit einem 6er, den kann man einigermaßen handeln, ne?
Genau.
Schon generell, also meine Erfahrung bisher, bis auf wenn die zu sehr High-Aspect orientiert sind.
Genau.
Also der ist von ja ein SEC bisschen, hatte ich der, mal so einen.
Der ist
so,
ja, ein bisschen gestreckter. Ja. Das geht bei mir sehr gut mit dem 6er. Die Martha, die auch für VU fährt, die fährt bei 6 Quadratmeter den V3, weil der ein bisschen gedrungener ist. Und selbst das geht, glaube ich, sehr gut.
Ja,
also ich habe sie auf dem Wasser gesehen. Das war, ich glaube, sie ist neben Wasser hängen geblieben. Das hat immer alles gut geklappt.
Hm.
Also ich glaube, da ist das auch für kleinere ganz in Ordnung.
Sag mal, vielleicht für die sich jetzt noch orientieren so ein bisschen. Was ist so bei deiner Größe, hast du ja schon gesagt, so circa 1,88, Mitte 80 von den Kilogramm her?
Nee, mittlerweile, ja, letztes momentan, Jahr. Dieses Jahr sind es eher Mitte 90 von den Kilogramm.
Okay, Mitte 90 von den Kilogramm ist ja umso interessanter. Was würdest du sagen? Was ist so ein gutes Standardmaterial? Auch gerade vielleicht für diejenigen, die so an den Seen wohnen, ne? Also so, Ostsee ist ja doch ein bisschen besser bestückt mit Wind, ne?
Ja.
Ne? Das heißt, was habt ihr so im Schnitt da oder häufig am Steinhuder Meer?
Das kommt ein bisschen drauf an. Im Frühjahr und Herbst haben wir eigentlich immer unsere beliebten Stürme. Da hast du auch mal gut 20, 30 Knoten. Ist total cool.
Ja.
Letztes Jahr leider ein bisschen ausgeblieben, aber dieses Jahr hoffen wir, dass es dann wieder ein bisschen besser wird.
Ja. So ein Durchschnittstag?
Normalerweise im Sommer haben wir so 10, 15 Knoten, wenn Wind ist. Also da ist wirklich eher wenig.
Ja.
Ich habe es auch drauf angelegt und bin dann so bei 5 bis 10 rausgegangen und habe halt zwischendurch mal 20 Minuten gewartet. Für reine Anfänger in der gleichen Körpergröße und Gewichtskategorie würde ich schon sagen, zum Anfang so 120, 130 Liter. Würde ich auch ein bisschen abhängig von der eigenen Fähigkeit sagen, ob man jetzt neue Sachen aufnimmt oder ob man...
Ja, und Board-Erfahrung. Ne? Ich glaube, wenn man noch das erste Mal auf dem Board steht, muss es noch ein bisschen mehr sein.
Genau, so, oder dann würde ich auch eher so zu 140 Liter tendieren. Ich bin da auch eher der Überzeugung, dass zu viel Liter ist gar nicht so schlimm. Es geht eher darum, dass du ein passendes Board hast, was dann auch nicht so ewig lang ist oder so ewig breit, sondern dass es einfach so gut harmonisch zusammenpasst. Vielleicht eine 5,8er oder vielleicht sogar 6,0er Länge oder sowas in der Richtung. 74er Breite, 70er Breite, sowas, das ist sehr stabil, und da bist du auch nicht, wenn du dann anfängst mit deinen ersten Turns und so, da kommst du nicht so schnell an eine Wasserkante, also das lässt sich wirklich lange fahren. Bei einem Foil, ich glaube, 2000 ist immer eine gute Orientierung, vor allem für den Anfang.
Ja.
ist eigentlich so ein, für, vor allem für einen See, ein Go-To. Vielleicht, wenn du weißt, okay, ich bin an dem Bayerischen See, habe in der Regel eher 5 bis 10 Knoten oder 5 bis 12, dann vielleicht 2500 sogar. Hm. Wenn du weißt, du bist an der Ostsee, dann eher so 1800. Ja. Also kann man sich ein bisschen orientieren, kommt ja auch immer aufs Foil drauf an.
Na klar, ja.
Wing 5 bis 6. Also das unterscheidet sich wirklich wieder auch darum und auch dazu, ob du Borderfahrung hast oder nicht. Ein Fünfer kannst du auch sehr lange fahren, das heißt, den kannst du auch gerne mal über 20 Knoten fahren. Da ist ein Sechser häufig schon zu groß, aber wenn du wirklich weißt, ich habe wenig Wind,
ja,
6 Quadratmeter.
Wenig Wind, weniger Erfahrung, höheres Gewicht, dann lieber den Sechser.
Genau.
Wobei man eben mit der Körpergröße ist es natürlich vorteilhaft, wenn man auch ein bisschen länger ist, ne? Also dann Richtung 1,90 oder 1,85 ist, glaube ich, schon eine gute Größe für einen Sechser Wing. Also jetzt durch, die sind ja auch unterschiedlich von der Spannweite, ne? Aber so als Daumenregel. Ja, und für diejenigen, die vielleicht gerade verwirrt waren, ne, in der Breite hast du von Zentimetern geredet, also 74, 75.
Also nicht Inch.
Na, Zentimeter, genau, nicht Inch. Und in der Länge waren es dann die Fuß, ne? 6 Fuß. Und ich kann es jetzt auch nicht genau umrechnen, aber ihr findet auf unserer Seite eben auch den Bordgrößenumrechner. Ne, da kann man dann beliebig eingeben, die Länge, die Breite, und kriegt das dann in Zentimetern, die für uns gewohnter sind, ausgewiesen und kann da so ein bisschen mit rumspielen.
6,0 sind, glaube ich, 1,83 oder so.
Irgendwie sowas hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ja.
Ich glaube, irgendwie ein Fuß sind 30,5 Zentimeter oder so.
Ja. Also so auch als Daumenregel. Ich glaube, wenn man für den Einstieg nicht über Körperlänge ist, ist das schon mal eine ganz gute Länge. Ne? Mhm. Und eher ein bisschen breiter, dass man halt die Stabilität hat. Also gerade wenn man wirklich wenig Borderfahrung hat, ist das, glaube ich, ein ganz guter Richtwert. So.
Ich muss dazu aber sagen, ich bin letztens so ein Downwind Subboard gefahren. Das war 6,4 oder 6,6 Fuß. Das kam mir gar nicht so lang vor, wie es sich anhört. Also man denkt ja immer, oh, über 6 Fuß, das ist ja ewig lang, da hast du ja Schwunggewicht wie Sau. Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also vielleicht kann man sogar, wenn man sagt, nee, das ist mir zu kurz, kann man wirklich auch mal bis 6,6 oder sowas gehen. Ich persönlich bevorzuge halt immer ein schön kompaktes Board, weil ich brauche es jetzt halt mittlerweile auch nicht mehr, die Länge, aber ich glaube, da sollte man sich auch nicht zu stark limitieren.
Nee, das keinesfalls. Ne? Also ich denke, die Literzahl ist halt wichtig und im Zweifel lieber etwas breiter und dafür nicht zu lang. Das wäre jetzt mein Hinweis, weil ich glaube, eben das, was du vorhin ja auch sagtest, ne? Durch die Länge hast du natürlich auch einen längeren Hebel. Und wenn du dann das erste Mal, ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal aufs Foil, das kommt einem plötzlich ganz schön hoch vor, auch wenn das nur 30, 40 Zentimeter sind. Ja, man verliert so den Bodenkontakt und denkt so, wow, was passiert jetzt hier? Plötzlich wird man auch schneller, ne? So, und dann, klar, hat man noch nicht das Gefühl und ne, dann geht das Board vorne hoch oder runter und man hebelt dagegen. Ne? Und natürlich, wenn es länger ist, taucht man auch schneller wieder ein oder hebelt es ganz aus. Ne? Und dann, wenn dann möglicherweise sich das noch dreht, der Wind greift runter, fliegt es auch schneller dann auf den Rücken und so weiter und so fort. Ne? Also, genau. Ne? Also ich denke, so vielleicht ist das ein ganz gutes Richtmaß, habe ich mir gerade ausgedacht. So die Körperlänge so als Orientierung. Und wenn es geht, wenn es passt, nicht länger so. Ne? Ich hatte nämlich auch, meine ersten Versuche waren auch auf einem viel zu langen Crossover Windsurf Foil Board. Ja, also genau, ja, also das war super spannend, fand ich. Mhm. Vielen Dank, Yannick. Ich wünsche
gerne, hat mich gefreut.
Ja, ich wünsche dir noch super viel Erfolg. Ne? Einen Tag haben wir noch vor uns, das ist spannend. Ne, hoffentlich kriegen wir die dritte Elimination morgen gut zu Ende und vor allen Dingen für dich, dass du da eine gute Platzierung machst und vielleicht schaffen wir noch eine vierte und dann gibt es eine gute Gesamtwertung. Darauf hoffen wir.
Ja gut, freut mich. Ich hoffe, dass wir auch morgen aufs Wasser kommen. Vorhersage sieht ja so lala aus, aber hat sich ja gezeigt, dass hier mal ein bisschen mehr Wind kommt als angesagt.
Ja.
Und dann hoffen wir mal, dass wir morgen noch ein bisschen Rennen schaffen. Ja. Und vielleicht ja auch noch die letzten Heats aus der Men's Freestyle. Denn Freestyle, da brauchen wir ja immer noch ein Ergebnis.
Ja.
Das ist, da sind auch alle noch am
Zittern. Da steht das Finale noch aus, ne? Genau, ja. Ja, und vielleicht allerletzte kurze Frage. Dieses Jahr hast du noch ein paar Wettbewerbe vor dir?
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja gehofft, ich hatte geplant, jetzt erstmal ein bisschen, noch ein halbes Jahr als Student so ein bisschen zu arbeiten und halt die Touren mitzumachen. Und ich werde jetzt nach Hause fahren und dann bin ich so eine Woche oder zwei, so anderthalb Wochen ungefähr zu Hause. Dann geht's auch für mich auch schon direkt weiter nach Athen. Da sind die European Championships im Wingfoil Racing, die gleichzeitig auch Qualifikationen für diese Bali Beach Games sind, für diese World Beach Games.
Ja.
Und da mal gucken, ob das klappt. Also da bin ich mal gespannt. Und dann das Jahr über finden ja noch viele Events statt. Ich plane noch ein paar davon mitzumachen. Muss ich natürlich immer gucken, wie das zeitlich passt. Und es ist natürlich auch nicht alles ganz billig.
Ja.
Aber ich denke, ich werde noch so zwei, drei Events dieses Jahr auf jeden Fall mitfahren.
Sehen wir uns auf Fehmarn und in Schönberg bei den deutschen Meisterschaften und beim Surf-Festival, ne?
Surf-Festival weiß ich noch nicht. Voll-Festival mache ich auf jeden Fall. Außer, ich sollte das wirklich passieren, dass ich mich bei diesen World Beach Games in Bali qualifiziere. Dann werde ich natürlich auch nicht nur die 8 Tage, die das Event da ist, bleiben, sondern vielleicht auch mal einen Monat oder so. Also mal gucken. Ja. Aber wenn das nicht klappen sollte, werde ich auf jeden Fall in Schönberg sein und versuchen, meinen Titel zu verteidigen.
Ja.
Den kann ich ja nicht Klaas einfach so überlassen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, spannende Perspektive. Genau, du hast ja Klaas Vogt abgezogen. Ne?
Ja, der war, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass er seinen Titel nicht verteidigen konnte, weil der war auch echt gut dabei. Also er hatte auch
echt eine Leistung,
immer das neueste Material und extra einen Prototypen dabei, weil der schön schnell ist und so. Und der hatte, glaube ich, gehofft, dass er da nochmal seinen Titel verteidigen kann.
Ja, ja, krass, ne? Ja, es ist enorm, was das Material so auch dann bringt und sich entwickelt, aber offensichtlich, ne, nicht alles. Es ist nicht alles, ne? Obwohl der gute Prototyp dabei war, hast du ihn trotzdem abziehen können.
War halt Seegras, ne? Ist hier das gleiche, hier hast du Manöver. Ja. Ich habe ein bisschen fehlerverzeihenderes Foil. Da hatte ich ein bisschen auch das gleiche Foil und ein bisschen Seegras und dadurch hatte ich halt ein bisschen mehr Spielraum. Ja. Also das ist, da bin ich auch schon gespannt, was dann die richtige Wahl ist in Zukunft bei den nächsten
Glück
Events.
Glück und Taktik, ja. Enorm. Ja, also alles, alles Gute. Insta, kann man dir folgen?
Ja, einfach. Ich glaube, in einem Satz, Jannik Holste ist möglichst schlicht gehalten.
Genau, das werden wir beobachten und deine Karriere weiter verfolgen.
Ja.
Vielen Dank, Jannik.
Danke.